Viele unter euch haben die beiden Videos mit Peter Freier von Lichtenstein gesehen, nämlich mit dem Titel Wenn das Jesus wüsste und das zweite Wenn das unsere Ahnen wüssten. Und wir haben gedacht, das lohnt sich nochmal nachzuschauen. Und der Peter hat tatsächlich ein neues Buch geschrieben, wo er praktisch beide Stränge zusammenführt, nämlich Wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was er in diesem Buch neu zusammengetragen hat. Ich grüße euch bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Peter.
Hi, grüß dich, Götz. Ich freue mich riesig wie ein kleines Kind.
Du bist ein bisschen weiter weg. Das letzte Mal haben wir uns noch im Studio gesehen, weil du jetzt nicht mehr auf deutschem Boden lebst, jedenfalls geografisch. Du lebst in einer Kolonie, ja? Also bist ein Kolonialist in Paraguay mit deiner Familie. Und du hast kurz im Vorgespräch hast gesagt, die Kinder haben sich noch nie so wohl gefühlt. Da beglückwünsche ich dich dazu. Aber wir wollen ja über dein neues Buch sprechen.
Genau.
Was hat dich dazu bewogen, diese beiden Stränge zusammenzuführen? Also wenn das Jesus wüsste, wenn das unsere Ahnen wüssten.
Ja, das Buch, das ist jetzt nicht innerhalb von 6 Monaten oder 12 Monaten entstanden nach Herausgabe des Vorgängerbuches, sondern es sind ja auch viele, viele noch bisher unveröffentlichte Sachen, die ich in der Pipeline hatte, aber noch nicht in das Buch 1 hineinpacken wollte und konnte. Und ich bin ja jemand, der immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer gräbt. Und da tun sich immer wieder Abgründe auf, je tiefer man gräbt. Und für mich ist es eine Herzensangelegenheit, dort immer tiefer zu graben und Erkenntnisse ans Tageslicht zu bringen, die unfassbar sind. Zudem ich ja der Meinung bin, dass wir gerade jetzt in der Zeit leben, in der es am wichtigsten ist, wirklich all das Dunkle, was existiert, auf diesem Planeten endlich mal nach oben zu holen und die Dunkelheit ins Licht zu führen. Und dazu gehört die Wahrheit. Dazu gehört die Wahrheit.
Ja, Apokalypse heißt ja, dass das offenbar wäre.
Richtig.
Was verborgen war. Ja.
Genau. Aber das Interessante ist, wir können schreiben, was wir wollen, oder ich kann schreiben oder zusammenfügen oder Puzzleteile zusammensetzen, wie ich will. Für mich ist es wichtig in der jetzigen Zeit, dass die Menschen sich damit mehr denn je befassen. Und das hat für mich einen Grund, weil ich habe eins erkannt, lieber Götz. Nämlich, wenn die Erinnerung an unsere Vergangenheit schwindet, die Anbindung an unser Ahnenwesen, dann schwindet auch die Bedeutung unseres Lebens. Also ohne Bedeutung des Lebens ist auch der Sinn des Lebens nicht mehr da. Und wir sind, ich nenne es mal eine kollektive Leere, in der wir uns befinden. Und wir wissen nicht mehr, woher wir kommen. Wir wissen nicht, wohin unser Weg gehen soll. Wir sind gefangen in so einer fiktiven Welt des Konsums. Wir sind voller Ablenkungen und verlieren die Anbindung an unsere Seele. Und damit werden wir zu Spielball von Mächten, die uns lenken, wie sie es beabsichtigen. Und das ist der entscheidende Punkt. Denn wir sind von der Vergangenheit völlig entwurzelt worden und kennen dadurch keinen gesunden Maßstab mehr. Und die Erinnerungen an unsere Wurzeln, und die sind da, weil die Mythen, die geben uns unseren Sinn wieder zurück. Ich glaube, die Menschheit würde gar nicht mehr existieren ohne diese Anbindung an die Vergangenheit. Der letzte Faden, die Beatmungsmaschine, an der wir hängen, das geschieht dann in derlei Form leider nur von Hollywood. Wenn wir so Filme wie Avatar, Herr der Ringe uns ansehen, da spüren wir, da ist was dran. Das haben wir intuitiv im Gefühl, da ist was dran. Ja, ich meine, Herr der Ringe ist germanische Mythologie zum Großteil. Ja, und mit diesen Erinnerungen meine ich aber nicht nur die 3D, also die weltlichen Erinnerungen. Ich möchte mal jetzt ganz fest behaupten, lieber Götz, dass, so wie es Rupert Sheldrake und C.G. Jung gesagt haben, ein kollektives Bewusstsein existiert. Das heißt, all das, was bisher jemals geschrieben wurde, all das, was passiert ist, alles, was geschehen, gesprochen und gedacht wurde, existiert in einem Energiefeld. Man kann also so viele Bücher verbrennen, wie man will. Man kann die Geschichte versuchen zu fälschen, wie man will, seitens der Kabale letztlich. Es ist alles aber da, und Menschen, die spürig sind, wie der schlafende Prophet Casey oder andere, die haben die Fähigkeit, dieses Wissen anzuzapfen, weil es ist im, manche nennen es im asiatischen Bereich oder im indischen Bereich das Akasha-Feld, manche nennen es das morphogenetische Feld. Hubert Scheldrick als Biologe drückt es etwas biologischer aus mit Energiebewusstsein oder Kollektivbewusstsein. Aber es ist alles da. Wir können alles wieder erfahren. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wir müssen wieder zurück zu unseren Erinnerungen.
Es ist auch spannend, dass immer mehr Menschen bereit sind, darüber zu sprechen, dass sie ja die Fähigkeit haben, im Feld zu lesen. Das ja hat 30, 40 Jahren nicht gegeben. Absolut.
Ich schreibe jetzt gerade wieder am nächsten Buch natürlich. Ja, da geht es um das Thema auch Gefängnisplanet Erde auf seelischer und körperlicher Ebene, wie man das verstehen kann. Und es gibt dieses Book of John, wenn du da schon mal was von gehört hast, das geheime Buch des Johannes, wo Johannes Jesus Fragen stellt. Dieses Buch ist ja uralt. Und es ist eines der verlorenen Evangelien, wenn man so will. Das wurde ja Ende des 19. Jahrhunderts, und du wirst lachen, von einem meiner Vorfahren, Karl Reinhardt, in Ägypten entdeckt und nach Berlin gebracht und nennt sich heute der Berliner Kodex.
Okay.
Und in diesem Buch sind interessante Aussagen von Jesus drin, die wir in der Bibel nicht finden. Und so zum Beispiel auch, dass er sagt, nachdem er gefragt wurde von seinen Jüngern und von Johannes, was denn am Ende auf uns wartet, ob er das sagen kann, dann sagt er, wenn ihr nicht wisst, wo der Anfang war, wisst ihr auch nicht, wo das Ende sein wird. Ihr müsst euch alle erinnern,
ja,
wo ihr herkommt, wo der Ursprung eurer Seele ist, nur dann werden wir auch dort wieder hinkommen können. Ins Himmelreich, ins Sogenannte. Und das ist eine ganz spannende Aussage. Und umso wichtiger ist es zu erfahren, woher wir kommen, wer wir sind. Und ich habe mich in dem jetzigen Buch auf der weltlichen Ebene bewegt. Also wirklich in Geschichtsforschung, Historie, Aussagen, mündliche Überlieferungen von Völkern. Und das nächste, was ich jetzt schreiben werde, da geht es auch eher auch auf die spirituelle Ebene. Was sagen die Anunnakis in den sumerischen Tafeln und viele andere Bücher? Da wird es auch ganz spannend. Aber ich bin der festen Überzeugung, jetzt ist die Zeit, in der wir all das aufarbeiten dürfen, lesen dürfen wieder und dieses Wissen zugänglich gemacht bekommen. Das wird super spannend werden.
Du hast eben die Anunnaki genannt. Ich lese tatsächlich gerade ein Buch, die Syrianischen Versuche. Es ist in Romanform geschrieben von einer Engländerin, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wo es darum ging, dass Canopus, also ein Visirius, also irgendein Stern, eine Kultur hier auf der Erde genetische Versuche macht.
Und das steht auch so in den sumerischen Keilschriften drin.
Und Sirius, die Syrianer sind die mehr auf Macht und Kontrolle aus sind. Und Canopus, die sind an der geistigen, spirituellen Entwicklung der Spezies interessiert, die sie da quasi auf, ich glaube, Ruanda ist die Erde, auf diesen Planeten sozusagen gezüchtet haben. Also mit
damit hat praktisch das Buch, in dem das du gerade liest, im Prinzip nur die Namen etwas verändert, um Mythologie, an der viel dran sein könnte, als Roman zu verkaufen. Aber ich denke, da ist mehr Wahrheitsgehalt drin, als man glauben mag.
Absolut. Also auch bei den Anunnaki, also Elil und Enki,
genau.
Da kommt das ja auch ein bisschen in dieser Polarität, ne?
Dass der eine sagen ja auch, dass die Erde zum Mining betrieben wurde, also zum Abbau. Genau. Und da sie keine Lust hatten, die Götter, nennen sie sich selbst, abzubauen, hatten sie die Menschheit dafür geschaffen, auch in Genexperimenten. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Und da kann man mal reingehen und überlegen, was ist denn da dran?
Ja, also es kommt jetzt ganz viel ans Licht, ja, was lange verborgen war. Ja, wo ist die Schnittstelle? Warum hast du jetzt das neue Buch so genannt?
Du kannst auf Dauer nicht in der Geschichtsforschung und in Historienforschung weit zurückgehen und die Puzzleteile zusammenfügen, ohne das christliche Bewusstsein mit zu integrieren. Also die Lehren, ich sage mal nicht jetzt Jesus Christus unbedingt, ich sage einfach den Lehren der Sendboten Gottes. Ich bin der festen Überzeugung, dass es zu einfach gedacht wäre, wenn wir sagen, in der kompletten Menschheitsgeschichte, die nicht aus 5.000 bis 6.000 Jahren besteht, wenn wir da behaupten, es hätte nur einen einzigen Verkünder des christlichen Bewusstseins gegeben. Die Inder zum Beispiel berichten davon, dass Jesus die gleiche Seele ist wie Buddha 500 Jahre vorher. Die gleiche Seele steckt drin wie Krishna und Vishnu. Das aus der Sicht der Inder. In den ägyptischen Büchern von Pharao Tod finden wir auch die Hinweise, dass Pharao Tod ebenso eine Vorinkarnation von Jesus gewesen sein soll. Ich finde das hochspannend und das macht für mich auch Sinn. Wahrscheinlich war er noch 100 Mal da oder 500 Mal unter Namen, die wir nicht kennen, um den Menschheiten immer wieder die frohe Botschaft zu geben. Denn das Wort Christenheit oder Christentum, Christusbewusstsein, ist etwas, das schon existiert, seit die Menschen existieren, nicht erst seit Jesus Christus. Wir nennen es nur so. Wenn wir uns die 12 Smaragdtafeln des Pharao Tod ansehen, von denen ja manche behaupten, dass sie gefälscht sind. Ich meine, C.G. Jung hat an denen geforscht. Wie heißt dieser berühmte Physiker, der in England gelebt hat?
Hawkins.
Nee, ein anderer, vorher noch. Vorher. Egal, ganz berühmt. Kennt jedes Kind in der Schule, lernt ihr. Der hat die übersetzt ins Englische damals und hat Jahrzehnte daran geforscht. Die haben die alle sehr ernst genommen. Und wenn wir uns die Lehren von Pharao Tod dort durchlesen, was er sagt über das Licht, über das Dunkel und über die Wahrhaftigkeit, dann könntest du sagen, das könnte Jesus eins zu eins so gesagt haben. Das ist pure Nächstenliebe und ein Christusbewusstsein in Höchstform. Fantastisch zu lesen. Wunderbar. Also das ganze Leben und unsere Kultur und uns und auch unser spirituelles Bewusstsein auch nur auf eine Bibel zu beschränken, wäre auch für mich sehr einseitig. Es gibt so viele tolle Schriften auf dieser Welt und auch ältere Werke. Und wenn man die mit einbezieht, ergeben sich völlig neue Synergien und Kontexte, die fantastisch sind. Das kann man nicht anders sagen.
Da ist es ja schon im im Christentum, ne, gibt es ja die sogenannten Apokryphen. Ne? Ja. Also Apo heißt dann sozusagen auch daneben, die nicht es geschafft haben, in die Bibel heißt einfach nur das Buch, ja, in das Buch zu kommen, weil bestimmte Kriterien angelegt wurden. Und ich habe es im Studium gelernt, dass auch das Johannesevangelium eigentlich gerne draußen gelassen worden wäre, aber ein Kriterium war Verbreitung und das Johannesevangelium war schon zu weit verbreitet, als dass man das hätte rausschmeißen können. Aber da steht zum Beispiel dieser eine Satz in 14,12, Johannes 14,12, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue. Und er wird größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ja, das ist allein schon sehr anrüchig.
Jesus hatte auch in diesem geheimen Buch von Johannes auch einen wahnsinnig tollen Satz drin. Und zwar hat er geschrieben, wenn drei Götter sich treffen, sind es drei Götter. Mhm. Wenn zwei Menschen sich treffen, komme ich hinzu.
Ja. Wo zwei sich in meinem Namen treffen, bin ich mitten unter ihnen. Ja.
Aber da hat jetzt einen ganz anderen Kontext. Warum hat er da vorgeschrieben, wenn drei Götter sich treffen, sind es drei Götter? Wenn zwei Menschen sich treffen, komme ich hinzu, weil dann sind wir auch Götter. Das Göttlich-Schöpferische ist in uns, wollte er damit auch noch sagen. Wenn wir ein Christusbewusstsein haben. Mhm. Nicht nur, dass wir, wenn wir über ihn sprechen, er bei uns ist, sondern dass wir mit seinem Glauben und seinem Wissen auch ein schöpferisch-göttliches Wesen darstellen. Das ist das, was der Vatikan natürlich versucht, im Keim zu ersticken, weil wir, und die Wissenschaft ebenso. Ich meine, wir wissen ja, dass die Urknalltheorie von einem Jesuitenpriester ins Leben gerufen wurde, damit Wissenschaft in religiösen Kontext gebracht wird, damit wir ein ganz kleines Nichts sind, das nichts zu sagen hat in diesem Universum. Ja? Alles von langer Hand geplant, das ist hochspannend.
Das heißt, da trifft sich das. Ja, die Frage war ja, warum du jetzt sozusagen beide Pfade zusammengeführt hast. Und ich schaue gerade auf deinen Hintergrund. Genau, das habe ich vermutet, dass es keine indische Sänfte oder so ist. Es sieht aus wie die Bundeslade. Und die Bundeslade hat ja, ja, zu vielen Spekulationen geführt.
Ja. Die gab es auch bei Indiana Jones, genau. Da gab es auch einen Teil mit der Bundeslade. Da gibt es noch viele weitere Teile, die viel Wahrheitsgehalt haben. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Ja, warum habe ich die Bundeslade im Hintergrund? Ja, was für einen Kontext erziele ich jetzt hiermit? Wir wissen ja, dass die Bundeslade entführt worden ist oder praktisch gestohlen oder, naja, sagen wir, okkupiert wurde von den Philistern. Sie wurde wieder zurückgegeben mit ein paar Tricks, die angewendet wurden. So steht es ja auch in der Bibel. Aber wer waren die Philister, die im Besitz der Bundeslade waren? Ich meine, wir sehen noch heute auf dem Titusbogen, glaube ich, ist es in Rom, sehen wir, wie die Philister die Bundeslade tragen, ganz groß als Relief. Und ich habe ja bereits in meinem ersten Buch geklärt, wer die Philister waren. Das ist kein Geheimnis mehr. Und interessant ist, dass das tatsächlich durch Genanalysen in der heutigen Zeit bestätigt wurde, dass unsere Völker und Stämme aus Nord- und Westeuropa die Philister waren. Das ist kein Geheimnis mehr. Es wird nämlich in den Geschichtsbüchern nicht übernommen und in der Schule. Aber das ist ein Fakt. So kann man das nicht anders betrachten. Also, die westlichen Europäer und Stämme, unsere deutschen Völker und Stämme, waren im Besitz der Bundeslade, die ja dann später wieder vom Ahnenerbe auch stark nachgeforscht worden ist, ne, unter den Nationalsozialisten, das wissen wir ja. Ne? Hoch, hoch spannend. Ja? Und da gibt es zum Beispiel auch, ist ganz interessant, gibt es da auch das Volk der Mongulala, die sind in Südamerika. Und da gibt es auch bei Indiana Jones diese Sage über Akakor. Und der Karl Brugger, das war ein, glaube ich, ZDF oder ARD Auslandskorrespondent, der hatte damals Gespräche geführt mit dem Häuptling dieser Uga Mongulalas über das Wissen und hatte darüber ein Buch geschrieben. Und wenige Jahre oder wenige Monate, nachdem er das Buch geschrieben hat und ernstzunehmende Fakten an den Tisch gelegt hat, hat man ihn auf offener Straße in Rio de Janeiro erschossen. Natürlich war das Zufall, wie immer. Na? Und das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich sieht, wer waren diese Völker dort in Südamerika und wo kamen die her? Das ist total irre in meinem neuen Buch. Weil als damals die Konquistadoren über die Anden kamen, haben die nämlich mal richtig gestaunt, weil sie trafen auf ganz hellhäutige Chapapoyas. So nennt sich heute noch dieser Stamm. Und nach genetischen Forschungen, da hat ein Deutscher geforscht, der heißt Hans Griffon, war klar, das sind keltische Nachfahren, die lange vor Christus Geburt dorthin gewandert sind. Das ist irre. Man hat nämlich nach Überlieferungen auch diese Chronisten von den Konquistadoren aufgeschrieben, dass die Chapapoyas weiß waren, rothaarig und sommersprossig. Und die Lebensweise hat man festgestellt, da haben Anthropologen viel drüber geschrieben, die haben den Rätsel aufgegeben. Weil das ist alles keltische Rituale, die benutzt haben. Ja? Das kann natürlich immer nur Zufall sein, selbstverständlich, ganz klar. Ne? Und wenn wir sehen, dass der Altersnachweis von diesen Bauten, diesen stattlichen Bauten, die hatten, werden so, die noch jetzt existieren, so auf 100 bis 400 nach Christus datiert. Ja? Das halte ich auch für untertrieben, aber so wird es halt nun mal datiert. Und selbst wenn das stimmt, dann wäre ja die Datierung immer noch da, bevor die Inkas offiziell kamen. Wer waren also die Ahnen der Inkas? Frag ich dann nur. Waren das die keltischen Vorfahren von uns, die vor der Inka-Gründung darüber kamen? Sind also die Kelten die Wissensbringer oder die Urväter von diesen alten südamerikanischen Kulturbauten, die wirklich eine frappierende Ähnlichkeit zeigen und von der Bauweise und von den Winkelmaßen? Da haben sich Geologen darüber ausgelassen, den europäischen Megalithbauten gleichen und den ägyptischen Pyramiden.
Jetzt hast du aber richtig, richtig in die Vollen gepackt.
Das ist ja nur, das ist 0,5% von meinem Buch. Nein, 0,1%. Da sind mehr so richtig gute Hämmer drin. Es ist unfassbar, weil wenn du dir die Beweise anschaust, oder wir nennen es mal Indizien, nennen wir es noch nicht mal Beweise, und du eins und eins zusammenzählst und die Puzzleteile verbindest, dann kann es kaum anders sein. Wie kommen da sommersprossige, rothaarige, weißbärtige Menschen hin? Die keltische Rituale brauchen und die gleichen Winkelmaße nutzen und Rituale. Es gab zum Beispiel ein bestimmtes Ritual bei den Kelten. Die haben schon Gehirn-OPs gemacht, wie der Schädel aufgemeißelt wird, in einer bestimmten Art und Weise. Und genau die gleiche medizinische Art und Weise der Anwendung finden wir bei den Chapapoyas noch heute. Ja?
Immer zwischendurch mal so ein provokant, was bedeutet das jetzt für unseren Kleingartenverein? Ist ein Frotzeln. Ja, also mit dem Kleingarten meine ich natürlich immer wieder diesen Transfer. Ist das jetzt einfach nur Wissen, was ich mir da aneigne? Ah, so war das. Okay, danke, ich gehe zum Tag über.
Ja.
Oder also welche Konsequenzen kann solche Erkenntnisse, die uns bisher vorenthalten wurden, für unseren Alltag, oder unser Lebensgefühl bringen?
Lieber Gott, ich sitze zwar jetzt hier in Paraguay, aber es heißt doch so schön, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Da ist, glaube ich, mehr dran, als wir vermuten. Es steht nicht und es heißt nicht, an Deutschland wird die Welt genesen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, am deutschen Wesen. Und jetzt gehst du mal auf Wikipedia und schaust dir die alten deutschen Tugenden an, aus dem Preußischen Reich zum Beispiel. Die deutschen Tugenden. Und wenn du die dir durchliest, dann wirst du sehen, wow, das ist Christusbewusstsein. Das ist gelebte Nächstenliebe. Das ist genau das. Das ist das Wesen. Und das kann man von überall auf der Welt ausstrahlen oder verbreiten. Ja? Und das ist das Interessante. Uns wird erzählt, dass wir von Affen abstammen aus Afrika und dass aus Schwarz irgendwann weiß geworden ist. Und ich bin der Überzeugung, es war genau andersrum. Das heißt, die Ursprünge liegen hier in unseren Breitengraden und Bereichen. Und wir wissen ja, wie ich auch im ersten Buch schon berichtet habe, uns wird heute noch erzählt, das haben wir ja auch im letzten Gespräch gehabt, dass die Eisenzeit ungefähr 1200 vor Christus im Mittelmeerraum begann. Nee, Herrgott, wir finden Eisenschmelzöfen 4.000, 5.000 vor Christus in Norddeutschland. Nein, wir haben das Wissen dorthin gebracht. Wir sind die Urväter. Und das ist das genau das, was im Keim erstickt werden soll. Was hat das zur Folge, wenn wir das wieder aufarbeiten? Ganz simpel, wir gelangen wieder in ein Bewusstsein über die Verantwortung, die wir tragen für das Weltgeschehen, wie wichtig doch jeder Einzelne von uns ist für das, was war, für das, was ist und für das, was kommen mag. Die Kabale, die Satanisten, die Schwarzmagier leben doch nur davon, dass wir unsere Identität aufgeben, unsere Kultur ablehnen. Das ist doch Agenda geworden. Warum tun sie das? Weil in uns mehr steckt, als wir vermuten. Und sie wissen das ganz oben, die diese Dinge lenken. Sie wissen, wenn wir wieder an unsere schöpferische Mitte kommen, sind wir zu ungeahntem fähig. Zu absolut ungeahntem. Und sie haben keine Chance mehr. Keine Chance, ihre Programme durchzudrücken. Und dieses Bewusstsein wird massiv unterdrückt. Ob das durch Fluoride ist, durch Gifte, durch Umwelt, durch falsches Wissen, durch die Indoktrination in der Schule und an den Universitäten, der vielen Logen, ne? Biologen, Geologen, ne? Und so weiter. Und all diese Dinge, das sind Programme, die laufen seit ewigen Zeiten. Da bin ich fest überzeugt von.
Ein Wesentliches wird dabei vor allen Dingen die Sprache sein.
Absolut. Das ist auch interessant. Die deutsche Sprache, Indogermanisch. Warum hat man es Indogermanisch genannt? Das Wort Indo drin. Warum hat man es nicht Germanisch genannt? Das ist im Prinzip nur Political Correctness und nichts anderes. Es gibt im Indogermanischen kein Wort für Affe, für Giraffe oder Löwe. Aber es gibt Worte für Biber, für Hase, für Wolf, für Reh, für Hirsch. Aber es gibt die Worte nicht für Affen oder für Löwen oder für Tiger im Indogermanischen. Existiert nicht. Wo kommt die Sprache also tatsächlich her? Das sollten wir uns fragen.
Du meinst jetzt, dass der Begriff Indogermanisch...
Der Begriff an sich schon, genau.
...schon political correct ist?
Absolut. Da bin ich von überzeugt.
Okay. Aber ich meine, die Verbindung hat es doch gegeben.
Absolut. Die Verbindung hat es gegeben. Wir wissen das. Nehmen wir auch die vedischen Schriften. Die Veden sagen ja selbst, dass sie ihr Wissen aus dem Westen haben, von uns. Sie sind die Bewahrer unserer alten Kulturformen, die hier zerstört wurden. Und sie haben es Gott sei Dank für uns weiter bewahrt und weiterentwickelt. Wobei auch die vedischen Schriften, da müssen wir aufpassen, bei der Übersetzung ins Deutsche gefälscht wurden zum großen Teil. Und zwar geschah das im Zuge der East Indian Company. Die Briten haben ja alles gefälscht und zerstört und kolonisiert, was sie nur konnten. So, und dann gab es einen Deutschen, den sie beauftragt haben, in die Ostindien-Kompanie die vedischen Schriften zu übersetzen ins Deutsche. Und dieser Übersetzer, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, hat auch selbst an seine Frau Briefe geschrieben, die heute öffentlich einsehbar sind, in der er gesagt hat, dass wir die, selbst die Inder, dass es die Aufgabe von ihm war, selbst die Zeiten der vedischen Schriften zu fälschen, zu ändern und die Geschehnisse in den vedischen Schriften zu verdrehen, um auch den Indern ihre Kultur zu nehmen. Es ist ihnen ja nicht zu 100% gelungen, Gott sei Dank, aber sie haben es versucht. Ja? Und daran sehen wir, dass Geschichtsfälschung ein ganz gezieltes und bewusstes Programm darstellt, das läuft. Und das schon seit langer, langer Zeit.
Das heißt, dass es im Prinzip nicht nur um die Deutschen geht und die Germanen oder so, sondern nach meinem Gefühl hat jedes Volk auf dieser Erde, jede Kultur seinen Platz in dem Gesamt, in der Gemeinschaft, in dem Menschheitsleib sozusagen, ohne jetzt Hierarchien groß künstlich da zu erstellen. Und dieser Menschheitsleib kann aber nur funktionieren, wenn jedes Organ weiß, wofür es gut ist. Mhm. Also welche Aufgabe für das Ganze, für diesen Leib da ist. Und das geht halt nur, wenn sie auch um die Vergangenheit wissen und um ihr Wesen.
Überleg dir mal, wenn wir uns das Vokabular der Azteken angucken, dann haben wir althochdeutsches Vokabular. Das haben Sprachforscher, haben das herausgefunden im 19. Jahrhundert bereits und darüber Abhandlungen und Bücher geschrieben, die damals auch veröffentlicht wurden. Das ist aber natürlich durch die Kriege, die wir auch hatten, Erster und Zweiter Weltkrieg, sind diese Werke ja alle bewusst verloren gegangen, nenne ich es mal.
Verloren gegangen worden,
weil ich bin der festen Überzeugung, dass Weltkriege deswegen auch stattfinden, um die Geschichte zu fälschen, um Beweise zu vernichten, um die Siegergeschichte zu schreiben, wie man sie selbst gerne hätte, um die Menschheit in dem Zustand zu halten, den man erzielen möchte. Ja, es gibt zum Beispiel die Olmeken, das ist ein Kulturvolk aus Mexiko. Und bei den Olmeken war es so, da gibt es auf diesen kahlköpfigen Figuren, die haben, gibt es Ritzungen, die hat man bisher nicht entziffern können. Und irgendwann hat man gemerkt, oh, jetzt wissen wir, was es ist in der heutigen Zeit. Und zwar sind diese Ritzungen die sogenannte Ogam-Konzen-Schrift, die Schrift der alten Kelten. Okay. Die Ogam-Konzen-Schrift, Gott sei Dank, wurde durch christliche Mönche studiert und aufgezeichnet. Sie ist heute wohl belegt in ihrer Bedeutung und in ihrer Sprache. Also wir können es nachvollziehen. Und man hat festgestellt, dass diese ganzen Ritzungen, mit denen die Steine verziert wurden, diese kahlköpfigen Wesen, dem Olmeka kommt aus dem Althochdeutschen. Weil Ol steht für alt, Me steht für die Leute, Me, mich wurde daraus auch später, und K wurde zu Karl, war kahlköpfig. Das sind die kahlköpfigen alten Leute, das kahlköpfige alte Volk. Die waren auch überall kahlköpfig dargestellt, komplett. Also das passt eins zu eins. Ja, da kann man jetzt sagen, ja, das ist eine Theorie, okay, ist okay, wie sich der Name zusammensetzt. Aber ich finde, es gibt ja seltenst wirklich nur Zufälle. Und dort finden wir auch auf diesen, nicht nur diese Felsritzungen der Ogam-Konzen-Schriften, wir finden in der Olmekenkultur in Mexiko tatsächlich ganz stark europäisch anmutende Figuren und runenähnliche Schriftzeichen, altnordische Spiralen, diese Triskel ist drauf, gibt es auch, die Atlantis-Spiralform finden wir dort, wir finden Großsteingräber, Megalithbauwerke, wir finden sogar Hakenkreuze dort, also es ist echt total super, super spannend. Und da sind wir wieder bei Atlantis, ne, der global umspannenden Netzwerke, die es zu der Zeit gab und dem Wissen, das tatsächlich wohl auch weltweit verbreitet war. Das heißt, den Schulterschluss zu Atlantis, den schlage ich auch natürlich nochmal am zweiten Band mit weiteren Beweisen.
Wobei wir, glaube ich, also das Helgoland oder so nicht komplett Atlantis war.
Nein, 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 nein. Im Prinzip haben wir ja schon mal letztens drüber gesprochen, dass ja im Prinzip viele Autoren recht haben, nicht nur einer. Auch wenn jeder von sich sagt, ich habe recht, wahrscheinlich haben fast alle recht. Denn das Atlantische Reich war ja ein großes Reich, das auch in über 10 Gebieten aufgeteilt wurde. Ja. Und ich meine, wie jede imperiale Macht, auch das British Empire, das Roman Empire, agieren diese Reiche auch natürlich weit über ihre Grenzen hinaus in Form von Kolonien, in Form von ihren Kulturen, die sie dann anderen Kulturen bringen. Das ist eine ganz normale Struktur, die wir überall finden. Und so war es natürlich dann auch vor damaliger Zeit. Das ist überhaupt keine Frage. Atlantis mit Helgoland zu identifizieren in meinem ersten Buch, ist natürlich jetzt, sag ich mal, wie wir drüber gesprochen haben, so die letzte Bastion, der letzte Rest, der noch übrig blieb.
Das wollte ich
hochgehalten wurde.
Dass auch dieses Reich Atlantis halt mehrere Phasen durchlaufen hat, auch was die Zerstörung angeht, dass das, was Platon beschreibt, sozusagen eigentlich nur der Schlusspunkt war.
Es gab zum Beispiel auch Überlieferungen bei den Inkas, und zwar der Hauptgott von ihnen ist Wotan, nur mal so nebenbei. Ach, guck da, ne?
Bitte? Der Inkas?
Ja. Der Mayas. Nee, doch, der Inkas, Mexiko. Ja.
Okay.
Ist Wotan. Und sie schreiben in ihrem Chilambalam, also in ihren Überlieferungen ab 9. Jahrhundert nach Christus ungefähr, der Prophezeiungen, schreiben sie auch rein, dass es 3 Könige gab, die existiert hatten dort nacheinander. Und die mussten auf eine Großinsel, auf ein Großreich im Osten segeln, um ihre Königswürde zu erhalten. Das deutet wiederum natürlich auf Atlantis im Atlantik hin, ja. Ganz klar. Ja. Ja. Wobei die Guanchen auf den Kanaren, die ja auch fast 2 Meter groß waren, blond und blauäugig, nur mal so nebenbei, wie die Berbervölker im Nordafrika, auch ganz klar das Wort Attel von Atlantis, Attel übersetzen mit große Insel im Westen.
Ja,
das passt mal wieder zusammen.
Ja. Ja? Etliche vermuten ja in dem Pico auf den Azoren den eigentlichen Atlas, also dass der ist jetzt 2000 Meter aus dem Wasser, aber dass der eigentlich noch 3000 Meter weiter runter geht und nur abgesackt ist und dass er der Himmelsträger, ne, dass der also immer in Wolken war und das Atlasgebirge in Marokko sozusagen nur ein Abklatsch, sozusagen, dass man den...
Ja. Wobei ich das ja wieder anders sehe, aufgrund der ganzen Berichte, die ich gelesen habe. Und zwar berichten auch die Ägypter immer von dem sogenannten Säulenlande der 9 Bogenvölker im Norden. Alle Völker haben eigentlich, so berichten es auch die Veden, haben die Säulenlande im Norden gesehen, oder Richtung Nordpol. Da wird die Welt gestützt, getragen. Da ist die Kuppel. Und wenn wir uns die Karten der alten Ägypter ansehen, ist da, wo Nordostsee heute ist, ist auch das. Und die 9 Bogenvölker sind ja so genannt worden. Ich habe, glaube ich, sogar ein Bild hier. Warte mal. Genau. Das zeige ich mal. So, das ist das falsche Bild. So, hier haben wir es. Hier haben wir den 54. Breitengrad oben. Ne? Das ist ja Nordostseebereich. Und das ist der 9. Bogen der Ägypter tatsächlich. Die haben das in 9 Bögen, also Breitengrade eingeteilt. Wir haben mehr. Und der 9. Bogen befindet sich exakt da, wo heute zum Beispiel auch Helgoland ist. Und diese ganze Linie der Inseln der Nordostsee, die wir haben. Das zu dem Thema 9 Bogenvölker. Und die Karten spiegeln das auch wieder. Ja? Screensharing wurde abgebrochen. Passt perfekt. Ja, das ist eine super, super spannende Geschichte. Und dann wird es auch ganz interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal durchlesen, das fällt mir jetzt gerade so ein, zum Thema Sylt. Eine Insel, auf der fast jeder Deutsche schon mal war. Weißt du, was Sylt ursprünglich bedeutet? Das heliozentrische Weltbild, ne? Der Sonnensöhne, das es früher gab, aus dem Norden, das wurde ja wiedergefunden auch im sumerischen Bereich. Also da muss es auch Verbindungen gegeben haben. Man findet in vielen Kulturen Anklang dieser Sonnenverehrung der sogenannten nordischen Weltensäule. So wird es in ganz vielen Kulturen beschrieben. Und im Angelsächsischen und im Altenglischen kannte man das Wort Syl für Säule. Syl hieß Säule. Und bei den Helgoländern heißt die Säule heute noch Sil, wird auch mit Pfahl übersetzt. Und damit sind die Silende, so hieß Sylt früher, Silende ursprünglich, die Säulenlande. Also Atlantis, der letzte Rest, auch oben Nordostsee, nicht nur Helgoland alleine. Es gab da noch einige andere. Wer schon mal was von Wienland gelesen hat, das ist auch ganz spannend. Wurden die als Säulenlande benannt. Das ist also super, super spannend. Und wir haben ja schon in unserem letzten Gespräch gesprochen und in meinem ersten Buch, die Nordmeervölker, die Philister, wie sie die Ägypter genannt haben, die um 1200 vor der Zeitenwende im Mittelmeer aufgetaucht sind, die werden im Alten Testament auch als Säulenvölker bezeichnet. Interessant, ne?
Ja, habe ich wahrscheinlich überlesen. Die Tora ist auch ein ganz schön dickes Buch, das kann ich dir sagen.
Es steht wortwörtlich in der Bibel drin, sie kommen von den Säulen des Nordens und des Himmels. Atlantis war also letztlich das Säulenland, das Atlas. Und Atlas war ja der symbolische Träger des Himmels. Also das ist schon ganz interessant, ja, dass, wenn wir das so lesen. Und dann gab es das Volk der Ambronen, das gab es ja auch in der Bibel, finden wir auch. Ja? Bei den Italienern hießen sie Ombern. Das sind die Leute, die aus dem heutigen Amrum gekommen sind. Es ist ganz spannend, wo diese Worte, wo diese Begriffe, auch die Inselnamen, alle so herkommen. Ich finde das immer hoch, hoch spannend, wenn ich sowas lese und denke mir immer, wow.
Also wenn ich jetzt dann nochmal reingehe, dass auch dann, du sagst, die Besiedlung der Erde, vielleicht nach einer Katastrophe, geschah von Norden her.
So gehe ich davon aus, ja.
Von Norden her. Wobei also die Physiognomie in Afrika, jedenfalls von Teilen, kann ich schwer nachvollziehen. Also die
Genau, und jetzt fragen wir uns, Götz, ist es dann wirklich so, dass aus Weiß schwarz werden kann? Ich glaube nicht. Das sind entweder Parallelentwicklungen, diese Völker, oder, wenn wir jetzt so Anunnaki-Thema nehmen, Parallelerschaffungen. Wie auch immer, wir lesen zum Beispiel auch in der Uralinda-Chronik, die ungefähr 4000 vor Christus spielen soll, 3500 vor Christus. In der Uralinda-Chronik lesen wir, dass es drei Völker entstanden, drei Völker, drei Töchter der Urmutter entstanden, und das war Lyda, aus dem die Libyer, die Schwarzen, hervorgingen, weil Nordafrika wurde früher komplett Libyen genannt oder Afrika an sich, die Kinder Lydas. Dann gab es die Kinder Findas, die später zu den Asiaten wurden, und die Kinder Freyas, die Friesen, unser Volk, die Weißen. Also man spricht davon Erschaffung, ja, drei verschiedene Rassen praktisch. Oder Ethnien, Rassen darf man ja heute nicht mehr sagen. Und das ist ganz spannend, was da jetzt dran ist, das sei mal dahingestellt. Aber wir finden diese Art von Überlieferung in ganz vielen Schriften, auch anderer Kulturen in ähnlicher Art und Weise. Denken wir an Ham, Sem und Japhet von Noah. Gleiches Spiel, aus Ham gingen die Schwarzen hervor. Das ist genau das Gleiche, nur in einer anderen Erzählform.
Da kommen wir jetzt auf einen Seitenstrang oder einen Strang, was wir vorhin mit den syrianischen Experimenten, dass wir das Ergebnis, also als Menschheit überhaupt, das Ergebnis von Besiedlung sind und wahrscheinlich auch genetischen Experimenten.
Das kann durchaus sein, aber wer hat die gemacht? Genau. Da kommen wir dann das Thema Anunnakis, eventuelle übergeordnete Mächte. Wer sind die Anunnakis? Viele identifizieren sie ja mit den Nephilims. Wir lesen ja in der Bibel, dass die Engel, oder nennen wir es mal Engel einfach nur so pauschal, die geistigen Wesen nennen wir sie, vom Himmel kamen und Gefallen an den Töchtern der Menschen gefunden haben, sich mit ihnen vermischt haben, Riesen erschaffen haben. Ne? Wir lesen auch in der Bibel, dass sich diese geistigen Wesen manifestieren konnten in körperliche Wesen in der 3D-Welt. Es gibt darin Texte, die das zeigen. Was da jetzt dran ist, muss man einfach mal sehen, aber es ist ein spannendes Thema und es führt uns vielleicht immer noch mehr ein Stück näher an die Wahrheit dran, als wir denken oftmals. zumindest in Teilaspekten. Und wir haben jetzt die Zeit, glaube ich, in der wir diese Dinge herausfinden dürfen und in der Lage dazu sind. Es ist alles da. Wir können alles lesen.
Ich denke, gerade einen anderen Jesuiten, den ich mal studiert habe, den Théière de Chardin, und der hat 54 ist er gestorben. Seine Bücher sind dann auch erst erschienen nach seinem Tod. Er hatte veröffentlicht Verbot. Hat im Prinzip war Anthropologe, also Paläontologe, Altertumsforscher, und der hat seine Vision war tatsächlich, wenn die Menschheit sich als eine, als ein großer Mensch begreift. Und wir sind kurz davor, damals sagte er das, also in 30er, 40ern, dann werden wir in der Lage sein, also als ein solidarischer Leib, ja, sozusagen, dann werden wir in der Lage sein, sozusagen, dass die Komplexität und also Zunahme von Komplexität und Bewusstsein, das war so sein evolutionärer Geist, also ist Zunahme von Komplexität. Ja. Also, wo sich Entitäten zusammentun zu einem größeren und Bewusstsein, dann treten wir in Kontakt mit anderen Menschheiten im Kosmos.
Wow, Alter, das ist so genial, lieber Götz. Das ist so genial, was du gerade sagst. Das spiegelt alles wider, was ich gelesen habe.
Ja, wir sind jetzt in dieser Phase, weil es ja kein Zufall ist, dass ein Obama daherkommt und sagt, die UFOs, ja, da gibt es ein paar Sachen, da wissen wir nicht wirklich, wo die herkommen. Die haben so komische Flugeigenschaften und so weiter. Also wir sind Hollywood-mäßig schon drauf vorbereitet, allerdings in der Regel kriegerisch, aber Avatar, ne? Was ja auch drin. Also dass wir tatsächlich jetzt vorbereitet werden.
Überleg dir, du hast gerade was gesagt, was dieser Paläontologe war es, ja, gesagt hat, und zwar, dass wir lernen müssen, wieder eins zu werden. Ne?
Und zwar freiwillig, aus freiem Willen.
Nicht, ja, genau.
Nicht in einem totalitären System, weil das hat er natürlich im Kommunismus gesehen, ja, dass da Experimente von totalitären, wir sind eins, ja, aber du willst
ja aus Animal. Nicht alle Menschen sind gleich, das ist ja die Agenda, die dann dahin läuft, aber ja, dem Gendern, sondern. Ja. Ja. Jesus hat es auch gesagt im Johannes-Evangelium, im Thomas-Evangelium. Jesus hat gesagt, wir müssen das Männliche und das Weibliche, das Oben und das Unten, wieder verbinden und zu einem machen. Dann gehen wir ins Himmelreich ein. Und das ist der entscheidende. Und dann lese ich John Peniel, die Kinder von dem Gesetz des Einen, der dann auch das Gleiche an Worte findet, ein buddhistischer Mönch, der gesagt hat, diejenigen, die nicht als eins handeln, die nicht wissen, dass sie eins sind, handeln nicht als eins. Diejenigen, die nicht als eins handeln, handeln nicht in Liebe, sondern in Leid und Disharmonie. Und das ist genau das, dass wir wieder verstehen lernen dürfen, dass wir Teil einer, vielleicht sogar einer Urseele sind, die sich milliardenfach dividiert hat. Und wir alle ein Teil des gleichen Spektrums sind. Und was man dividieren kann, kann man auch wieder multiplizieren. Und zu einem Ganzen zusammenfügen. Und dann haben wir das schöpferisch-göttliche in der höchsten Form. Die Dualität wieder abschaffen, in der wir uns befinden, die ja künstlich erzeugt wurde auf 3D-Ebene.
Ja, ich versuche das immer auch in Bildern auszudrücken. Und wir haben alle in der Regel zwei Hände. Und man kann also die Hand zu Hilfe nehmen und sagen, wenn das die eine große Seele oder das eine große Bewusstsein ist, dann ist jeder Mensch sozusagen oder alles Lebendige ein, was, wenn es geboren wird, ein Ausdruck, ja, eine Ausstülpung des einen großen Ganzen. Und ja, man kann also, wenn die beiden da, ey, du siehst aber ganz anders aus oder so, aber sie sind nur Ausstülpungen des einen großen Ganzen. Und das, was wir Tod nennen, ist sozusagen die Einstülpung des.
Genau.
Aber
die nächste Frage wäre, gibt es überhaupt den Tod in der Form, wie wir uns den vorstellen? Das wäre eine ganz andere Frage. Dem widme ich mich mal im nächsten Buch. Ja. Nämlich über Pharao Tod wird ja berichtet, wie der so lange leben konnte. Über Pharao Ra auch. Wir finden auch heute noch interessante Texte über die sogenannte Anabiose, falls du das schon mal gehört hast.
Arabiose?
Die Anabiose. Die Anabiose kennen wir im biologischen Sinn daher, dass wirklich eine Art Winterstarre eintritt und die Pflanzen so runterfahren energetisch, dass sie überleben können.
Also wie die Samen im Grab von Tutanchamon, dass die über Jahrtausende keimfähig blieben.
Nein, das sind diese alten Überlieferungen von Zombies, von Voodoo-Zauber. Es gibt zig Beispiele für Wiederauferstehung. Für Wiederauferstehung nicht in einem neuen Körper, sondern im gleichen, der gestorben war. Gibt es unzählige Beispiele. Es gibt Millionen von Berichten über die Jahrhunderte hinweg, wie Menschen in Krematorien sind und dann wieder senkrecht aufstehen. Und. Warum geht man hin nach einem angeblichen biologischen Tod? Gibt in Krankenhäusern, wenn man Organentnahme macht und all diese Dinge oder Obduktionen, gibt ihnen noch Schmerzmittel? Und sie reagieren. Warum wachsen nach dem Tod noch über 14 Tage Fingernägel und Haare weiter? Sind wir wirklich tot? Und es gibt scheinbar Berichte darüber, dass es Möglichkeiten gibt, durch Salbungen und gewisse Energiefelder, wenn man sich auch darauf vorbereitet, mit Exerzitien wieder auferstehen zu können. Thema Jesus Christus. Maria war jeden Tag an seinem Grab. Hatte ihn gesalbt? Hat er ihn vorbereitet auf seine Wiederauferstehung? Wir finden Berichte in den Cheops-Pyramiden, wo Initiationsriten stattfanden. Pharao Tut sagt, er hat alle 50 Jahre sich in den Sarkophag der Königskammer gelegt, mit bestimmten Energien und Salbungen, und hat sein Leben dadurch auf ewig verlängert. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ist ein interessanter Aspekt. Ja? Anabiose gab es wohl schon mal in der Vergangenheit. Es muss es gegeben haben. Es gibt viele Berichte. Und alle, die wieder auferstanden sind, berichten von einer massiven spirituellen Bewusstseinsanhebung. Das berichten ja auch Menschen, die angeblich mal scheintot waren, die ihren Körper verlassen haben im Astralbereich und dann wieder zurückgekehrt sind. Die berichten ja alle hinterher von einer spirituellen Bewusstseinsanhebung. Das ist auch hochinteressant. Aber jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema gelangt. Ne? Aber super spannend.
Ja,
letztendlich. Von daher, inwieweit ist der Tod wirklich der Tod? Was kommt hinterher? Thema Reinkarnation auch. Nicht nur Wiederauferstehung, auch Reinkarnation. Wie oft waren wir schon da? Wie oft werden wir noch kommen? Oder hält man unsere Seelen gefangen auf der Erde und wir dürfen nicht zurück zu unserem Heimat? Wäre auch möglich. Warum erinnern wir uns denn nicht an unsere Vorinkarnation, lieber Götz?
Na gut, da gibt es eine von mehreren Vermutungen, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir uns erinnern könnten. Wir wollen ja sozusagen, also das ist, ich zitiere jetzt, wir wollen hier Erfahrungen machen, wie sich das anfühlt in dieser Dualität. Ja, was ist der freie Wille? Ja, also wenn man sich auch gegen die Naturgesetze entscheiden kann. Und dann, oder die natürlichen Gesetze, und dann die Konsequenzen erfährt.
Ja, aber dann wäre es doch auch sinnvoll, wenn wir uns erinnern könnten. Das erklärt ja nicht, warum es nicht sinnvoll wäre, sich zu erinnern, weil wenn ich ja Erfahrungen machen will, dann macht es doch Sinn zu wissen, welche hatte ich denn schon, welche muss ich denn noch machen. Das ist dann ja auch nicht gegeben. Man fängt ja immer wieder von neu an und guckt, habe ich die vielleicht schon gemacht oder nicht? Kinder können sich ja oft noch erinnern, manchmal an ihre Vorinkarnation. Da gibt es ja unzählige Beispiele für. Ich bin sogar mittlerweile der Ansicht, dass es gewisse Kräfte gibt, die das verhindern, dass wir uns erinnern. Damit wir so lange wie möglich hier unten bleiben. Weil unsere Seele ist ja ganz woanders beheimatet als auf diesem Planeten.
Also ich kann mir gut auch vorstellen, dass die Seele, deren ja einer Ausdruck hier gerade mit dir spricht, auch gleichzeitig auf einem anderen Planeten oder in einer anderen Seinsform existiert.
Und absolut. Bin ich voll auf deiner Seite. Genau. An einer anderen Realität.
Ja. Du hast die Bundeslade. Gib noch mal bitte was zur Bundeslade. Warum hast du sie da hinten? Das ist zwar ein schönes Bild, aber du verdeckst sie jetzt auch gerade.
Ja, ich hab auch bei der Bundeslade versucht, ein bisschen tiefer zu gehen, aber relativ wenig gefunden. Da bin ich noch dran, da will ich irgendwann noch mehr drüber schreiben. Okay. Mir ging es jetzt erstmal bei der Bundeslade nur darum zu sein, wer war es dann? Wer war es, der im Besitz der Bundeslade war? Nein, mal wieder die Philister. Ja. Ja, mal wieder unsere alten Völker. David und Goliath war ja auch Philister gegen Hebräer. Ja, aber mir fällt da noch ein ganz spannender Aspekt an, wenn wir schon bei Sprache sind und bei Entwicklung von Sprache und alten Mythen und auch über Atlantis. Da fiel mir gerade soeben im Kopf das Wort Poseidon ein. Das ja jeder von uns kennt. Der Gott mit dem Dreizack, der im Meer war. Und da habe ich mal auch tiefer gegraben. Wir wissen ja, dass Per, P, für den Vater steht, für Allvater. Und dann gucken wir mal, wie das Wort sich zusammensetzt. Os ist gleichgesetzt im alten Hochdeutschen mit As, mit den Asen, dem Herrschern, dem Göttergeschlecht, dem edlen Geschlecht. Und dann haben wir Ei. Ei wird immer als Insel, haben wir heute noch in der englischen Sprache drin. Ne? Ein Eiland, sagen wir ja auch dazu. Und das ist die Insel. Und Don und Dan, die beiden Worte sind artverwandt, werden immer benutzt für Flüsse, für Wasser. Ja, wie die Donau, Danube und so weiter und so fort, viele andere. Wenn man also das Wort Poseidon zusammensetzt, ergibt das einfach nur, der Allvater, der Edle, der praktisch das Göttergeschlecht, der Allvater, der aus der Insel, aus dem Wasser kommt. Und dann gucken wir uns an, die alten Amazonen hatten nämlich auch als Hauptgott Poseidon, Poseidon ohne P. Und die waren ja vermutlich auch in Nordafrika unterwegs, bei den Berbern da oben. Nicht umsonst hatte ja auch noch der Revolutionsführer dieser Gaddafi, als er noch gelebt hat, eine elitäre Garde aus 40 Frauen, die nannte er seine Amazonenarmee. Das waren seine Leibgarde, aus 40 Frauen bestehend, aus 40 Amazonen. Der wusste um diese alten Überlieferungen, um diese alten Mythen und um diese alten Dinge in Nordafrika. Super, super, super spannend, zu denen wir ja wissen, dass diese Tifinang-Schrift, darüber hatten wir gesprochen, die Berber sprechen und schreiben, ja aus Nordeuropa kommt. Und das ist auch interessant, wir finden diese Berberschrift oder alt-norddeutsche Schrift Tifinang, finden wir zum Beispiel auch in Neufundland und in Kanada ganz viel. Und zwar aus 2.000, 3.000 vor Christus. Da gibt es zum Beispiel Bilder in McMeadows, glaube ich, heißt es, in Kanada. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild da, warte mal. Ich habe sogar ein Bild hier, das ist super interessant, sich anzusehen. Ich guck mal, wo ich es habe. So, irgendwo hier muss es sein. Da habe ich es. Bildschirm freigeben. Da ist es doch, genau. Wunderbar. Da habe ich ein tolles Bild. So. Hier sehen wir so diese Felsritzungen, die da entstanden sind. Und das ist praktisch mit der Tifinang-Schrift versehen. Das ist eine Art Bild kombiniert mit Buchstaben. Hier oben zum Beispiel das Plus, das ist ein T. Diese Halbmondform gelegen ist ein M. Das S, die Sonne da unten, die Spirale. Und die Hörner von dem Zugvieh haben sie praktisch mit drei Punkten versehen. Die drei Punkte in der Anordnung sind ein K. Ja, so, und das heißt praktisch Samtag übersetzt, weil man hat.
Jetzt ist es unterbrochen.
Zum Beispiel Felsritzungen, die wir in Kanada finden können, die auf 1600 vor Christus datiert werden. Von König Woden Liti gemacht. Man vermutet, dass das eine Art Schule war, auf Felsen geritzt, um den Kindern, weil die Siedler blieben ja immer für mehrere Monate, um Handel zu betreiben mit den Indianern, die dort ansässig waren. Und dann hat man hier zum Beispiel oben ein Bild gemacht und da ist oben die Tifinang-Schrift drin. Da haben wir das Kreuz als T, den Halbmond als M, das Sonnensymbol als S und vorne die Hörner von diesem Zugtier ist ein K, also Samtag. Und das heißt übersetzt in Tifinang vereinte Kräfte. Ne? Und genau das stellt ja auch dieses Bild dar. Und unten das Bild, W-A-T-N, die Buchstaben, das sind einfach nur die Fischer beim Fischen, die dargestellt werden. Und das bedeutet es auch übersetzt. Das ist also hochspannend und interessant. Und auf diesen Felsritzungen finden wir aber auch, Götz, alte Sternbilder. Aus 1600 vor Christus. Wer also meint, dass die Sternbilder von den Mittelmeervölkern benannt worden sind, ich wage es zum Teil anzuzweifeln, denn diese Sternbilder wurden dort dargestellt und auch benannt. Zum Beispiel finden wir dort auch das Sternbild des Eridanus. Und wer mein erstes Buch gelesen hat, weiß, was der Eridanus ist. Das ist da, wo der Phaeton reingestürzt ist, dieser Komet. Der Sonnenwagen gelenkt wurde in den Eridanus. Und das ist die Eider, die kurz vor Helgoland in die Nordsee mündet. Und sehen wir uns das Sternbild des Eridanus an, ist das der exakte Verlauf der Eider. Zufall? Und so sind viele Sternbilder auch schon damals benannt worden. Sie haben sie ja auch gebraucht, für die Ernte einzufahren, für ihre Feste zu feiern, für die Jahreszeiten festzulegen und all diese Dinge, um zu schiffen natürlich, um über den Atlantik zu kommen. Ja, also ich denke, was man uns da zum Teil erzählt, das ist schon sehr hanebüchen, wenn man weiter forscht, wo die Ursprünge zum Teil wirklich liegen. Ja.
Also vielleicht, um jetzt den Bogen zu bekommen, also nochmal Art Fazit dessen, was du jetzt noch da veröffentlicht hast, dass eigentlich alles dreht sich darum, dass wir wegkommen von dieser Geschichtslüge. Es ist im Prinzip eine Geschichtslüge oder Geschichtsfälschung, zu einer offenen, auch archäologisch, ja, da weiß man ja, dass bestimmte Dinge sofort verschwinden oder der kriegt seine Karriere nicht weiter nach oben, wenn er anders publiziert, als es vorgegeben ist. Also kann man sagen, dass deine Wahrheitssuche, dass wir uns unserer Vergangenheit bewusst werden, damit wir jetzt in diesem, sage ich mal, zwischen, es ist ein bisschen Chaos, kann man sagen. Es ist, das Alte zerfällt, das Neue ist noch nicht da. Ich empfehle alle immer wieder die Wasserklangbilder. Ja, wenn die Frequenz dazwischen keine Gestalt gibt, da sind wir jetzt gerade mittendrin. Mhm. Wenn die Frequenz dann noch ein Stück angehoben wird, ist das neue Muster da. Dass wir wissen, wo wir herkommen, damit wir eine andere Welt aufbauen, als es bestimmte Mächte mit uns vorhaben.
Stich. Ach, du hättest es, ich hätte es kaum schöner sagen können. Schau mal, jedes gesprochene Wort hat eine Absicht. Und jedes gesprochene Wort erschafft eine neue Realität. Welche Realität wollen Sie damit erschaffen, uns das zu erzählen, was Sie uns erzählen? Sie wollen uns bewusst in der Gefangenschaft und in der Sklavenschaft halten als unmündiger, kleiner Bürger, der sich seiner Rechte, seiner Kraft und seiner göttlich-schöpferischen Kraft nicht bewusst werden soll. Wissen ist aber Macht, lieber Götz, das wissen wir alle. Und Wissen, wie ich immer schreibe, ist gleich Wahrheit, wahres Wissen, ist gleich Wahrheit, ist gleich Liebe. Und das ist das Gegenteil von Angst. Und das wissen wir, dass das das Ziel ist. Ich sage ja immer, das Dunkle hat keine Existenzberechtigung in der Form, dass es etwas erschaffen kann. Das Dunkle lebt nur davon, aus Licht Dunkelheit zu machen. Die Abwesenheit des Lichts ist die Dunkelheit, nichts anderes. Und wenn wir als Lichtwesen es nicht lernen, wieder ins Licht, nämlich die Wahrheit und das Wissen, so hat es Jesus auch gesagt und Pharao Tod auch, nicht wieder ins Erinnern kommen, ins Wissen über unsere wahre Herkunft, denn dann werden wir auch über unsere Seelenherkunft bewusst werden. Wir werden viel mehr verstehen. Wir werden viel mehr die alten okkulten Mysterien verstehen lernen, worauf es ankommt, was es ist, Licht in die Welt zu bringen, was es bedeutet, zu sein. Und ich glaube, dann werden wir die Dinge auch ganz anders bewerten und wir werden mit ihnen anders umgehen und wir werden eine Zukunft erschaffen können, aufgrund dessen, was wir aus der Vergangenheit wissen, die wirklich golden und lichtvoll sein kann.
Dann danke ich dir für dieses Gespräch, mein lieber Peter, und wünsche dir diesen Enthusiasmus, den du da an den Tag legst als Wahrheitssucher, immer in dem Bewusstsein, dass es Puzzleteile sind, die hier und da vielleicht noch ein bisschen schräg liegen. Aber je mehr man ausgräbt, desto klarer wird das Bild und die Botschaft, die du da gibst. Ja, zurück in die Liebe, zurück in die Schöpferkraft, das können wir nur, wenn wir uns nicht länger als kleine Konsumenten und Verbraucher sehen.
Das ist richtig. Mit meinem kleinen, bescheidenen Wissen, das ich habe, sage ich immer, habe ich die Wahrheit natürlich auch nicht gepachtet oder mit dem Löffel gefressen. Das ist ganz klar. Es ist immer ein Entwicklungsprozess. Und es kann auch durchaus passieren, dass ich in drei Jahren sage, in dem einen oder anderen Aspekt, klar, was interessiert mich der Schmarrn von gestern, heute weiß ich es besser. Es ist ein Prozess, den wir durchlaufen in der Wahrheitsfindung. Und wenn ich jetzt 10 Sachen reinschreibe, dann kann es auch mal sein, dass ich bei einem falsch gelegen habe. Das ist gar keine Frage. Aber das geht nicht anders. Es ist gar nicht anders möglich, an die Wahrheit ranzukommen, denn sie besteht aus so unfassbar vielen Facetten, die wir zusammenfügen müssen, vielen kleinen Glasteilchen aus einem Mosaik. Und je mehr wir uns aber damit beschäftigen, desto mehr werden wir auch an die Wahrheit kommen. Und das ist das, was ich als meine Aufgabe betrachte, diese Dinge zusammenzufügen. Nichts zu erfinden, sondern nur zu finden. Ja. Und da freue ich mich auf die Aufgabe. Das macht mir sehr viel Spaß.
Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch demnächst, wenn dein neues Buch wieder, wenn du sagst, du hast schon das nächste in der Pipeline, ist immer wieder spannend von dir zu hören, Peter. Und ich wünsche dir da in Paraguay alles, alles Liebe und ein Wachstum an Liebe, Zuversicht und Kreativität, wie auch immer. Und ich sag mal, auf bald. Herzlichen Dank, Peter Freier von Liechtenstein. Und ihr Lieben, geht dem ein oder anderen einfach mal nach, was bei euch ins Klingen kommt. Auf alle Fälle könnt ihr die Geschichtsbücher, die ihr noch aus der Schulzeit habt, lächelnd in das
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Götz sei gesegnet, mein Lieber. Alle anderen da draußen auch. Ja, freue mich auf bald wieder. War schön mit dir.
Ja, hasta luego und so auch in diesem Sinne an euch. Ich sag mal für heute Tschüss und danke, dass ihr zugeschaut habt.